bin zu Gast bei Frieda Wagner in Köln. Erstmal vielen Dank, dass Sie mich hier empfangen. Ich würde Sie gerne mal vorstellen für alle, die Sie noch nicht kennen. Und zwar sind Sie ja in gewisser Weise eine kontroverse Persönlichkeit vielleicht. Denn Sie haben sich das Thema Uranmunition angenommen. Und zwar schon vor einiger Zeit. Ihr erster Film zum Thema war im WDR mit dem Titel Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra. Dafür bekamen Sie 2004 den Europäischen Fernsehpreis Ökomedia. Sie haben auch einen Grimme-Preis erhalten für einen anderen Film, 1982. Später produzierten Sie noch den Film Deadly Dust, zu Deutsch Todesstaub. Und dieser Film wurde nicht mehr im Fernsehen gezeigt, sondern Sie haben halt Kinos gemietet und den Film dort ausgestrahlt. Und um das vielleicht noch die Kontroverse etwas abzuschließen, Sie haben einmal mit dem Produktionsleiter vom WDR gesprochen und er sagte, ich zitiere, du giltst im Haus beim WDR als schwierig. Was besonders gravierend ist, die Themen, die du vorschlägst, sind besonders schwierig. Mehr wage ich an dieser Stelle nicht zu sagen. Das wurde Ihnen Jahre später gesagt. Und alles, weil Sie sich dem Thema Uranmunition angenommen haben. Hätten Sie denn jemals gedacht, dass Ihre Aufklärungsarbeit zu diesem Thema zu dieser Art von Kontroverse führen würde und Ihren journalistischen Werdegang auch so sehr beeinflussen würde?
Natürlich konnte man das nicht vermuten. Außerdem war das ja eine Zeit, in der ich groß geworden bin, wo man eigentlich bei allen Sendern noch so arbeiten konnte, was heute eigentlich eine Idealvorstellung ist. Also man hat über das berichtet und über die Gegenseite berichtet und hat eine gewisse Ausgewogenheit natürlich hergestellt. Aber es wurde immer gesagt, du darfst als Macher für die Geschichte immer deine eigene Meinung sagen. Weil ein anderer, und das macht ja dann das Bunte aus, der hat vielleicht eine etwas andere Meinung als ich. Und so kommt es auch immer zu einer gewissen Ausgewogenheit, obwohl die manchmal eben konträr ist.
Aber hätten Sie denn jemals gedacht, dass das Thema so, also diese Reaktion hervorrufen würde?
Also ich habe es geahnt, als wir damals 2003 im November im Irak waren und als wir dann festgestellt haben, wie sehr dort bestimmte Städte, bestimmte Regionen kontaminiert waren. Zu der Zeit gab es ja 18 Regionen im Irak, da hätte die Bevölkerung umgesiedelt werden müssen. Da war aber kein Geld da, ne, in einem Staat, der gerade erobert worden ist. Und da habe ich mir manchmal gedacht, oh Gott, wohin wird das führen? Und dann hat man sich natürlich immer mehr, als man dann in den Schnitt gegangen sind, als man denn die ganzen Übersetzungen der Interviews hatte, Arabisch habe ich ja beim Drehen gar nicht verstehen können, als man dann gemerkt haben, wie aufgeklärt eigentlich die Iraker waren und dass sie genau wussten, was alles passiert ist, ne? Da war ich natürlich erschüttert und aus diesem Grund, es war eigentlich geplant, dass ich für den Film auch nach Afghanistan gehe und habe mir dann aber gesagt, weil also der Ted Wayman, den wir im Irak begleitet haben, der das die ganzen Proben genommen hat, der hat gesagt, ich war zweimal da, geh da nur nicht hin. Das ist noch viel schlimmer verseucht als der Irak. Und da habe ich mir gesagt, also so möchte ich das Schicksal nicht in Versuchung führen.
Wie war denn die Reaktion unmittelbar? Ich meine, ich kenne ja nicht die Abläufe im WDR, aber da gab es sicher eine Abnahme.
Es gab natürlich eine Abnahme, das lief immer so, dass man wirklich fertig schneiden konnte. Manche Kollegen haben einen Rohschnitt gemacht, der war also anderthalb Mal länger als die geplante. So habe ich nie gearbeitet. Ich habe eigentlich immer den Film auf den Punkt gebracht, auch in der Länge, weil ich mir gesagt habe, so bleibt er. Das ist meine Aussage und der wurde auch anstandslos abgenommen. Also manchmal gab es hin und da kleine Änderungen oder auch Hinweise, die den Film auch verbessert haben. Aber in dem Fall war alles okay. Er wurde nur dann vorgezogen auf den 26. April 2004, von Juni vorgezogen auf April. Das ist, glaube ich, der Tschernobyl-Tag. Und da hat man gesagt, damals ging es um Radioaktivität, hier geht es um Radioaktivität. Wäre eine gute Gelegenheit, zu so einem Tag diesen Film zu zeigen. Das hatte nur den Nachteil, dass der Film nicht mehr angekündigt werden konnte in den Programmzeitschriften, weil da muss man das 6 Wochen vorher alles abgeben, das Material, Fotos und so weiter.
Aber dann war bei der Abnahme ja die Kontroverse überhaupt gar nicht vorhanden.
Die war überhaupt nicht vorhanden und darum war ich erschüttert, als der Film dann natürlich, hatte er dann die Quote nicht erfüllt. Die war in NRW etwa für so ein Thema, für die Story, die renommierte Sendung, die Story war das ja, erwartete man so 540.000, 560.000 und wir hatten nur 320.000 oder 340.000. Und das war die Begründung, dass der Film vorerst nicht wiederholt wird, weil zu wenig Zuschauer. Also das Thema schien nicht zu interessieren. Als der Film dann im Herbst Europäischen Fernsehpreis gewann, hatte ich eigentlich erwartet, weil eben viele meiner Filme, die wurden 12-mal wiederholt. Ne? Und da hatte ich eigentlich erwartet, dass der Film wiederholt wird, was aber nicht der Fall war.
Wann hat Ihnen denn der Kollege, der Produktionsleiter vom WDR, Ihnen das gesagt?
Das war kein Produktionsleiter, das war ein leitender Redakteur der Programmgruppe Ausland.
Wann hat er Ihnen das denn gesagt, dass Sie als schwierig
gelten? Das war 2004, 2005,
also kurz
Jahreswechsel. Ja, das war danach. Ich hatte natürlich versucht, Nachfolgeaufträge zu kriegen, das macht man ja. Also schon auf der Heimreise ging mir dieses oder jenes durch den Kopf. Und da hatten wir zwei, drei Themen entwickelt und ein Thema war schon fast geplant, ich hatte alles schon kalkuliert, auch wieder für die Sendereihe. Die Story, aber dann wurde eben abgestimmt in dem Gremium im WDR und die damalige Chefin, Namen spielt ja jetzt keine Rolle, die sagte eben, ja, stimmen wir über das Wagner-Thema ab, ich bin dagegen. Und dann kamen natürlich die sieben anderen Hände noch hoch und nur mein Redakteur war eigentlich der Einzige, der den Film haben wollte plötzlich.
Sie wurden ja nicht nur beim WDR gesperrt. Sie haben erzählt, dass auch im Deutschlandfunk wurde Ihr Beitrag 2004 für die Sendung Hintergrundpolitik über Uranmunition verhindert, und zwar vom Abteilungsleiter, der nebenbei im Beirat für Fragen der inneren Führung im Verteidigungsministerium tätig war.
Das wusste ich damals nicht. Ich wusste, dass er im Sender verrufen war als Waffennarr und alles Mögliche wusste und auch im Kosovo gewesen war. Ich hatte nur mal einen Film gemacht, da war der Co-Autor, der damalige noch Chefredakteur des Deutschlandfunks, und der kannte eben die Umstände und dass ich Schwierigkeiten hatte, an Themen unterzubringen. Der sagte, eine meiner letzten Tätigkeiten wird sein, dass du hier im Deutschlandfunk ein Feature machen kannst zu der Thematik. Und dann wurde das eben abgesprochen und dann kam eben dieser Redakteur, mit dem das eigentlich soweit abgestimmt war. Und kurz vor der Sendung schickte er mir ein E-Mail, wo er in 15 Punkten klar machte, dass ich irgendwie schlecht recherchiert hätte. Und diese 15 Punkte wurden, mein Bruder ist Physiker, ich hatte also den Berater in der Familie, dann hatte ich noch einen Professor, der mir zur Hilfe kam, und wir haben also diese 15 Hintergründe, die gegen den Film angeblich gesprochen haben, total abgeschmettert. Es war eigentlich ein Bild, wo sich der Deutschlandfunk eigentlich selber irgendwas musste da gewesen sein, wo eine Weisung von oben kam, dass der Film verhindert wird. Es lief daraufhin aus, weil er hat gesagt, wenn diese Punkte geklärt sind, würde er senden wollen, was aber nicht passiert ist.
2001 haben ja viele Medien über das Thema Uranmunition berichtet. Später gab es dann eine Theo Sommer-Studie. Theo Sommer war von der Zeit
leitender Angestellter. Er war Chefredakteur der Zeit.
Und er war früher
irgendwie tätig auch im Auswärtigen Amt beziehungsweise im Verteidigungsministerium. Und Scharping hat ihn geholt, um eine Untersuchung einzuleiten. Ist das gefährlich, ja oder nein? Und es heißt eben in der Studie kurz zusammengefasst, ich glaube auf Seite 25 steht das, dass es also keinen Zusammenhang gibt. Ne? Also das ist ungefährlich. Und so blieb es dann, die Meinung. Ne? Es war ganz einfach so, dass wurde mir mal erzählt, dass die NATO, die ja diese Waffe auch verwendet, ständig verwendet hat, die wollten, dass diese kritische Phase, also diese Kritik an Uranmunition aus der Presse wegkommt. Und das ist eben, da war Steigbügelhalter die Zeit. Und das hat mich ziemlich erschüttert, war auch dann, wo ich dann diese Zeitung abbestellt habe persönlich.
Sie sagten vorhin auch irgendwie eine Weisung von oben. Jetzt sagen Sie, dass die NATO das aus der Presse haben wollte. Wäre es denn jetzt sehr
Jamie Shee hat ja immer gesagt, der ja damals Pressesprecher war im Kosovo-Krieg, das ist völlig ungefährlich. Das ist eine Waffe, das hat nichts mit Atom zu tun. Also das Natururan würde stärker strahlen als abgereichertes Uran. Natürlich, da hat er recht. Aber eben nicht, wenn das Uran, das abgereicherte Uran, das in dieser Waffe vorhanden ist, und zwar deshalb, weil es doppelt so schwer ist wie Blei, wenn das bei einer Reibungshitze von 3000 und 5000 Grad, wenn es in einen Panzer eindringt, wenn das verbrennt, entsteht eben bei dem Abrieb Nanopartikelchen, die 100-mal kleiner sind als ein rotes Blutkörperchen. Und es entsteht praktisch ein Metallgas. Das riecht man nicht, das schmeckt man nicht, das sieht man nicht. Und wer das einatmet, der kann eigentlich fast zu 99% damit rechnen, dass er Krebs kriegt.
Um nochmal meine Frage anzusetzen, Sie sagten ja vorhin, dass es irgendwie eine Weisung von oben gab. Dann sprechen Sie darüber, dass die NATO das Thema aus der Presse haben wollen. Wäre es denn jetzt sehr provokant von mir, die Frage zu stellen, ob deutsche Blätter NATO-hörig sind?
Also ich habe immer auch in meinen Artikeln, die ich geschrieben habe, habe ich immer davon gesprochen, dass leider Gottes Deutschland ein Vasall der USA ist. Und unter einer Regierung wie Frau Merkel, ja, die selber Physikerin ist und die 2003 nachweislich für den neuen Irakkrieg 2003 gestimmt hat. Also wenn das eine Regierungschefin macht, die auch von Beruf her die Fähigkeit hat zu beurteilen, dass das der Einsatz dieser Waffe eigentlich ein Kriegsverbrechen ist, dann kann man doch nur davon reden, dass wir Vasallen der USA sind und dass aus vorauseilendem Gehorsam wir Sachen erfüllen, die eben in die Richtung gehen, die der Freund, der Partner eben von einem erwartet. Es war ja ein Willy Brandt, der lange vor dieser Zeit schon einmal im Bundestag warnend gesagt hat, wir dürfen in Deutschland nicht schon Amen sagen, wenn in Washington noch gebetet wird.
Wobei das ja ein schwerwiegender Vorwurf ist. Es geht ja nicht nur um Politik, die sich ihren Partnern, nennen wir sie mal so, anbiedert von mir aus, sondern da spielt dann ja auch die Presse, die ja eigentlich als kontrollierendes Organ agieren sollte, auch eine große Rolle. Und wenn sich das verbandelt, ist das Resultat.
Also schauen Sie mal, Scharping, der damals Verteidigungsminister war, der hat ja unsere Jungs, also unsere Bundeswehrsoldaten, in das Kosovo geschickt, obwohl er im Juni aus Washington eine offizielle Mitteilung bekommen hat, dass die NATO im Kosovo-Krieg und eben die Alliierten, besonders die USA, mit ihren A-10-Jagdbombern überall Uranmunition eingesetzt haben. Und wie mir die Serben erzählt haben und wie ich weiß, dass immer der Wunsch kam von den amerikanischen Fliegersoldaten, die also den A-10-Jagdflieger aufmunitioniert haben, wurde immer von denen gewünscht, kommt nur ja nicht halb leer geschossen zurück. Und so haben die Serben beobachten müssen, dass wenn die ihren Auftrag erfüllt haben, eine Brücke kaputt gebombt haben oder ähnliches, dass die dann irgendeinen Berg angeflogen haben und ihre Restmunition in den Berg verschossen haben, damit eben die Kollegen, wenn sie gelandet sind, leichter wieder aufmunitionieren können. Also neu aufmunitionieren war einfacher, als irgendwie anzuschließen, anzuhängen.
Und Herr Scharping wusste das?
Bitte?
Herr Scharping wusste das?
Natürlich, das war allgemein bekannt. Und er wurde gewarnt.
Aber was
er
erwarten hätte, Sie denn dann von der deutschen
Bundesregierung? Ich hatte erwartet, dass Scharping sagt, Moment mal, wenn das so gefährlich ist, und die reden ja davon, es kann unter Umständen zu Krebs führen, zu Krankheiten, das ist in dieser Meldung. Da hätte er sagen müssen, solange das nicht geklärt ist, ziehe ich die Leute zurück. Stattdessen schickt er die Leute hin und lässt einen Auftrag machen, nämlich dieses diese Sommerstudie gibt er in Auftrag, die dann an 1000 Leuten untersucht, ob die im Urin abgereichertes Uran ausscheiden. Und da gibt es natürlich einen Richtwert, wo gesagt wird, wenn der überstiegen wird, ist es so. Wenn aber nur Andeutungen vorhanden sind, dann ist es nicht so, dann ist es ungefährlich. Und unser Mann, der an der Geologischen Institut der Uni Frankfurt alle unsere Proben untersucht hat, der hat dem entgegengesetzt, das ist auch in meinem Film drin, dass er sagt, wenn wir feststellen, da ist etwas, dann müssen wir handeln und nicht sagen, ah, das ist ja ungefährlich. Und ich hatte eben ja erzählt, wie gefährlich Alpha-Strahlung ist und wie sie wirkt. Da hat der menschliche Körper, auch der tierische, hat keine Chance. Und deshalb wurden ja, werden ja immer noch diese Missgebildeten, nicht nur Menschenkinder missgebildet geboren, in der Tierwelt ist es ja genauso. Und ich meine, das geht ins Grundwasser, das erreicht bestimmte Flüsse, Quellflüsse und so weiter. Also da wird noch Schreckliches auf uns zukommen.
Nun ist die Bombardierung von Ex-Jugoslawien 20 Jahre her. Jetzt hat kürzlich erst Deutschland den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat übernommen. Wäre ja eine Möglichkeit, aktiv zu werden, auch in dieser Sache. Allerdings hat Deutschland sich bei den Resolutionen, die dazu zur Abstimmung standen, zum Thema Uranmunition und ob man diese Waffe ächten sollte, sich der Stimme enthalten.
Aber inzwischen.
Nicht inzwischen, ganz genau, das war mal anders. Jetzt enthalten sie sich und leisten auch Lobbyarbeit, um andere Länder davon zu überzeugen, sich der Stimme zumindest zu enthalten. Wie bewerten Sie das?
Da haben Sie vollkommen recht. Es war so, dass ich glaube, das war 2012 oder 2014, da haben noch 155 Länder dafür gestimmt, dass diese Waffe geächtet wird. Und es waren 3 Länder, die mit ihr Veto eingereicht haben, um diese Abstimmung zunichte zu machen. Und wer waren diese 3 Länder? Die USA, Großbritannien, Frankreich und als 4. Land Israel, was aber nicht vetofähig ist. Aber die anderen 3 ja. Also war das hinfällig. Und jetzt ist es also so geworden, und da komme ich wieder dazu und sage, als Beweis dafür, dass wir Vasallen der USA sind, wenn wir also jetzt uns plötzlich der Abstimmung enthalten und auch andere Länder, nordische Länder, Lettland auch zum Beispiel oder Estland, überreden, es uns gleich zu tun. Das heißt, die Länder werden nicht mehr die Ächtung fordern, sondern werden wieder weniger, leider Gottes.
Wobei das auch Länder sind, die im NATO-Bündnis sind. Da gilt ja auch eine gewisse, sag mal, Freundschaft dazwischen. Ja, man erwartet doch auch von dem anderen Land, dass es dann zu einem hält. Ist das nicht so?
Ja, nur ich würde aber sagen, wenn man inzwischen merkt und wenn man nachdenkt, muss man ja erkennen, dass die NATO, die ja ein Bündnis ist für die Verteidigung und nicht einen Angriffskrieg führen wird, und gerade mit Kosovo haben wir ja einen nicht genehmigten Angriffskrieg geführt. Ja? Wenn wir das tun, dann sind wir alle Kriegsverbrecher. Und Kriegsverbrecher hat man 1946, die amerikanischen Gerichte in Nürnberg, ja, haben das deshalb so geächtet damals und diese hohen Strafen, Todesstrafen gemacht, weil eben ein Angriffskrieg das Schlimmste ist, was es gibt. Weil in einem Angriffskrieg wird alles das gemacht, was eben einen Krieg so furchtbar macht. Und deshalb muss man eigentlich sagen, das kann doch nicht sein, dass jetzt eine NATO unter Führung der USA, die damals noch gesagt haben, das geht so nicht, jetzt plötzlich Angriffskriege führen, die eigentlich ein Kriegsverbrechen sind. Und wenn wir also merken, dass wir, wenn wir in der NATO bleiben, womöglich in einer kriminellen Vereinigung sind, dann muss man doch sagen, raus aus der NATO.
Könnten Sie darüber einen Film machen? Und den beim WDR platzieren?
Wenn ich den Auftrag kriegen würde, könnte, würde ich es machen. Aber es gibt genug gute Leute, die das auch machen können. Und ich bin jetzt bald 77. Eigentlich habe ich die Haltung, das sollen jetzt andere machen. Ich werde zwar immer weiter intervenieren, aber ich muss nicht alles machen in der Richtung.
Nun, wenn wir jetzt wegen der NATO, weil Sie haben gesagt, Angriffskriege. 99 markiert ja eine gewisse Zäsur für die NATO, eben der erste Interventionskrieg, wie Sie, wobei Intervention, Sie haben es ja humanitäre Intervention genannt. Ne?
Angriffskrieg. Ja, Fischer war das. Wir müssen im Kosovo ein neues Auschwitz verhindern. Genau. So ein Blödsinn. Ich meine, man hat uns immer in Kriege hineingelogen. Und das war in diesem Krieg genauso. Ja? Es gab keinen Hufeisenplan, wie Herr Scharping behauptet hat, in der WDR-Sendung. Es begann mit einer Lüge. Solche Filme wurden damals im WDR gemacht. Hervorragend, aussagekräftig. Ja? Also Scharping hatte sich lächerlich gemacht. Er stand ja kurz vor der Entlassung. Und drum hat er eben zur Hilfe geholt, den Herrn von der Zeit.
Josef Joffe? Oder wen meinen Sie? Theo Sommer?
Theo Sommer, Sommer jetzt, ja. Theo Sommer, ja. Ich habe den Namen schon verdrängt, ja. Das ist so schrecklich.
Theo Sommer-Studie, für alle, die das auch gerne nachlesen wollen, wie gesagt, im Auftrag. Herr Sommer hatte ja dann auch später das, möchte ich sagen, Verdienstkreuz der Bundeswehr erhalten.
In Gold.
Von Herrn Scharping.
Ja.
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 So viel zum Thema Journalismus und Politik getrennt zu lassen. Wie schwerwiegend waren denn die Folgen dieser Theo Sommer-Studie, die dann besagt hat, dass es eben keine gesundheitlichen Risiken gibt durch eben diese Uranmunition? Gab es denn wirklich Konsequenzen dadurch?
Also ich würde mal sagen, die Theo Sommer-Studie, da haben ja noch andere Leute mitgearbeitet, gab mit Sicherheit den Ausschlag, weil der damalige Redakteur, der diesen Artikel geschrieben hat, in der Zeit im Auftrag von Sommer, hat ja eigentlich Kollegenschelte damals, auf einer ganzen Seite in der Zeit, hat er Kollegenschelte ausgeübt.
Das Ende gegen, der Alarmisten, irgendwie so war
ja,
der Titel?
Das Ende der Alarmisten. Man muss sich, er hat also den Stern angegriffen, er hat den Spiegel angeschrieben, er hat die Welt angegriffen, also alle Zeitungen, die damals noch, Gott sei Dank, über Uranmunition und die Folgen berichtet haben, die hat er angegriffen, weil er behauptet hat, durch die Theo Sommer-Studie bewiesen, das ist völlig ungefährlich. Und wenn Sie heute das Verteidigungsministerium oder unsere Regierung grundsätzlich anschreiben, dann wird immer wieder diese Studie genannt, aber auch natürlich Studien von der UNEP, Studien von der Weltgesundheitsbehörde, ja, von der WHO. Ich meine, da gibt es Leute, die jahrzehntelang in der WHO gearbeitet haben, die auch eine Studie gemacht haben, aber dann verschwindet diese WHO-Studie im Giftschrank der Weltgesundheitsorganisation, weil die Weltgesundheitsorganisation auf Weisung der USA schon 1959 mit der Internationalen Atomenergiebehörde einen Vertrag geschlossen hat, dass wenn eine der beiden Organisationen etwas schreiben wird über Strahlung und die Folgen, dann müssen sie sich abstimmen und beide müssen zustimmen. Und weil die Internationale Atomenergiebehörde niemals einer WHO-Studie in diesem Ausmaß zugestimmt hat, verschwanden alle Studien, und es gibt 16 davon, verschwanden im Giftschrank der WHO. Man muss sich das mal vorstellen. Da wird eine Weltgesundheitsbehörde durch einen Vertrag mit der Internationalen Atomenergiebehörde mundtot gemacht. Und das ist bewiesen.
Uranmunition wurde auch in Syrien eingesetzt. Das kam heraus, die Linke hat eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung. Da wurde auch bestätigt, der Bundesregierung sei bewusst, dass das passiert sei, aber auch nur durch Medienberichte. Eine sehr verhaltene Antwort.
Nein, das Pentagon hat zugegeben, dass sie 10 oder 12 A-10 Jagdbomber, die neueste Bauart, nach Syrien geschickt hat. Obwohl sie gesagt hat, eigentlich hat der IS keine Panzer. Die haben mal irgendwo im Irak so und so viele Abraham-Panzer, die Amerikaner den Irakern gegeben haben, erobert. Die waren aber dann schnell beseitigt. Und dann haben sie zugegeben, dass sie 350 Tankfahrzeuge des IS mit Uranmunition beseitigt haben. Die kann man mit einer Pistolenkugel abschießen, dann explodiert das Benzin da drin, ja. Man hätte da kein abgereichertes Uran, also keine Uranmunition verwenden. Und da gibt es natürlich Leute, die dann sagen, Man muss ja den Verdacht haben, als wollen sie da ein Land verseuchen, Bevölkerung kontaminieren. Das ist ein Vorwurf, den wird man nicht entkräftigen können, weil das eben tatsächlich passiert.
Uranmunition, wenn wir uns dem Thema jetzt nochmal ganz konkret widmen, wird ja bereits seit dem Golfkrieg 91 eingesetzt, weil man herausgefunden hat, dass eben dieses abgereicherte Uran ist ja ein Abfallprodukt und ist ja natürlich einfacher, so loszuwerden, als es in irgendeinem, ich weiß nicht, wie man es sonst aufbewahren muss, aber es ist natürlich kostenintensiver, als wenn man das irgendwo in einen, sagen wir mal, in einen Wüstenstaat nimmt und irgendwas verballert damit, ja. Daraus entstand dieser Name Golfkriegssyndrom. Ja? Es gibt auch den Namen Balkansyndrom. Warum wird dieser Name dafür verwendet? Uran kommt da ja nicht vor. Also ist ein bisschen verschleiert vielleicht. Oder weil man sich eben nicht sicher war zu dem Zeitpunkt, dass das überhaupt so schwerwiegende Folgen haben könnte.
Also wenn so große Tageszeitungen oder Wochenzeitungen wie die Zeit dann also uns sagt, das ist vollkommen ungefährlich. Und Herr Scharping dann Herrn Dr. Sommer also ein Bundeswehrkreuz in Gold dafür verleiht. Wenn sich das rumspricht, dann haben Journalistenkollegen natürlich schwer, das Gegenteil zu behaupten. Da muss man dann schon intensiv recherchieren, da muss man schon Leute bringen, da muss man schon intensive, auch emotional geladene Filme machen zum Beispiel oder Zeitungsartikel. Das wird ja versucht, aber es ist zu wenig. Wo erscheinen denn heute in der großen Tageszeitung noch irgendwelche Artikel? Wenn, dann in der Kultur auf Seite 33 irgendwo versteckt oder so im Feuilleton. Ne? Das ist doch schrecklich. Also mir hat mal ein Spiegelredakteur, Sigismund von Ilsemann, der war ja lange vor meiner Zeit, hat er 2001 in der Spiegelausgabe 3 und 4 auf 12 Seiten einen wunderbaren Artikel, tödlicher Staub, geschrieben, wo er den Scharping richtig angreift und in die Mangel nimmt. Ja? Mit ihm habe ich mal in München dann später den Todesstaub-Film gezeigt, im Kino, die Kinoversion. Und der hat mir schon damals gesagt, also Herr Wagner, selbst Sie mit Ihrem Fachwissen, ja, werden in Zukunft keinen Artikel in einer größeren Zeitung bringen können, weil Uranmunition und die Folgen ein Tabuthema geworden ist. Das sagte mir ein Spiegelredakteur. Er hat das dann mal leicht entkräftet, indem er dann gesagt hat, na ja, wenn eben nichts Neues mehr gesehen dargestellt wird, wie gefährlich das ist, dass das zum Beispiel jetzt um die ganze Welt wandert, vorhanden sind ja noch die ganzen Stäube aus den Atombombenversuchen, aus den Wasserstoffbombenversuchen, und jetzt kommen auch noch diese durch die 2.500 Tonnen aus dem Irakkrieg, die 320 Tonnen aus dem ersten Irakkrieg, die angeblich nur 10 Tonnen aus dem Kosovo dazu. Aber das sind natürlich gefährliche gesundheitliche Risiken, die man da eingeht. Da muss man doch handeln.
Sie haben jetzt schon ein paar Zahlen genannt, 320 Tonnen im ersten Irakkrieg, also 91.
320 Tonnen 1991 im ersten Golfkrieg, über 2000 Tonnen, die man zugibt, wobei man aber nicht erklärt, wo sind die alle niedergegangen. Kollegen, die einen Film gemacht haben über die Folgen der modernen Kriege für den Bayerischen Rundfunk, ja, die haben sogar meine Zahl übertroffen, indem sie eben sagen, allein im Irak sind 30 Regionen so verseucht, dass die Bevölkerung umgesiedelt werden müsste.
Müsste, wird sie nicht.
Ja, da ist kein Geld. Wo soll man die denn hinbringen?
Im neuen Irakkrieg, will ich jetzt schon sagen, 2003 bei der Invasion in den Irak, wurden 2000 Tonnen depleted Uranium, abgereichertes Uran, verschossen. Sie waren in den Nullerjahren dann dort, Anfang der Nullerjahre. Ihr Film kam 2004 raus, das heißt 2003
haben Sie gedreht. Herbst 2003 im Südirak gedreht.
Ja. Waren Sie eigentlich dann mal wieder dort? Ich meine, es ist jetzt ja auch schon 15, fast 16 Jahre her.
Also mir hat ja Ken Jebsen mal angeboten, einen großen Film, einen neuen zu machen. Und da hätte ich auch in den Irak wieder gehen müssen. Ich war nicht mehr dort. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe kein Interesse, da nochmal hinzugehen. Ich bin froh, dass ich das einigermaßen gesund überstanden habe. Also das Risiko würde ich ungern nochmal eingehen.
Das ist auch mein Punkt eigentlich, denn Dr. Günther oder Professor Dr. Günther, der auch in Ihrem Film vorkommt, litt ja an Krebs und er meinte auch, dass das damit zusammenhing, weil er im Irak tätig war, eben seine Forschung dort.
Er hatte, glaube ich, in der Nase irgendein Geschwür, das auch zweimal operiert wurde. Man sieht es dann auch in den Großaufnahmen, die ich gemacht habe von ihm. Aber er hat das damals, obwohl er Wissenschaftler war, natürlich auch nicht erwartet, dass er Waffen untersucht. Da hat er natürlich dran gerochen, hat vielleicht auch dran geschmeckt. Weil das macht halt ein Wissenschaftler, obwohl er gewusst haben muss, man sieht Radioaktivität nicht, man schmeckt sie nicht und man riecht sie auch nicht und hat sich wohl da kontaminiert, hat auch sein Leben lang dann noch schwere Medikamente nehmen müssen, um das zu unterdrücken, was eben am Ende dann nicht gereicht hat. Er ist dann fast 90 immerhin geworden und dann gestorben. Aber eher, man kann ihn schon als Erfinder dieses Golfkriegssyndrom, ne, benennen. Und ich bin immer etwas leicht enttäuscht, dass die Kollegen von IPPNW seine großartige Leistung bis heute noch nicht anerkennen. Das schreibe ich auch in meinem Buch jetzt. Also man müsste den Mann schon ehren.
Haben Sie denn noch Kontakte in den Irak? Wissen Sie, wie die Lage heute ist?
Ich habe insofern Kontakte in den Irak, weil eine Kollegin, mit der ich mal einen größeren Film machen wollte, der dann nicht zustande gekommen ist, die Karin Leukefeld, die ist ja in Damaskus und auch oft im Irak. Von der weiß ich also viel über die Umstände im Irak. Aber wie gesagt, selber war ich nicht mehr dort. Aber sie ist die einzige Korrespondentin, die wirklich von dort berichtet. Unsere ARD und ZDF-Leute, die berichten ja über Irak und Syrien
Aus Kairo
meistens aus
oder
Kairo,
Tel
ne?
Aviv, ja.
Und da hat man eine Korrespondentin und nutzt das nicht. Aber die ist eben vielleicht auch als Linke verrufen.
Vielleicht,
Vielleicht.
vielleicht. Also Sie sagten ja eben, Sie würden ja auch nicht mehr in den Irak reisen, um das zu erforschen. Gut, das sollen vielleicht auch andere übernehmen, da haben Sie durchaus recht. Ich meine, können Sie sich denn vorstellen, wie sich die Lage da verändert hat? Ich meine, die Bilder, die in ihrem Film Todesstaub oder Deadly Dust zu sehen sind, die sind ja schon sehr verstörend, auch von den Kindern. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Kinder wahrscheinlich alle verstorben sind.
Die Kinder sterben alle, Gott sei Dank, kann man schon fast sagen, nach wenigen Tagen. Weil das sind ja, die haben oft also sogar ihre ganzen inneren Organe in einem Sack hinten am Rücken. Und das passiert jetzt inzwischen auch. Ich weiß von einer Ärztin in Ostdeutschland, dass in einem Dorf von 300 Einwohnern sie zwei Geburten hatte, wo Kinder eben ihre Organe außerhalb des Körpers hatten. Das heißt, die müssen dann mühsam erstmal dann wieder ins Innere der Babys durch Operationen ein. Und das ist natürlich ein Gewaltakt an einem Baby, ne? Und wenn die dann überleben, dann ist das schon ein kleines Wunder. Und das passiert natürlich im Irak laufend. Also heute fragen, das weiß ich also von Frau Dr. Shenan Hassan in diesem Kinderkrankenhaus in Basra, die sagt eben heute fragen die Frauen, die so Kinder gebären, nicht mehr, ist es ein Junge oder ein Mädchen, sondern die fragen nur noch, ist es gesund oder missgebildet? Und in Fallujah, wo also 2004 nochmal ein Riesenaufstand gegen die Amerikaner war, die dann heftig mit Napalmbomben und mit Uranbomben reagiert haben, da weigern sich die Frauen inzwischen überhaupt Kinder zu kriegen. Und da spielen sich Tragödien ab. Also ich weiß von einer Familie, wo der Mann vor dem Krieg 2003 also einen gesunden Jungen hatte ihm seine Frau geschenkt. Dann war er in einer Panzerschlacht südlich von Basra Und als dann ein neues Kind geboren wurde, das war also völlig missgebildet. Und dann hat er, nach islamischem Recht, hat er seine Frau verstoßen, hat eine jüngere Frau geheiratet. Und als die ihm dann ein Baby schenkte, das genauso missgebildet war, da hat er erkannt, dass er die Ursache ist und hat sich erschossen. Und sowas ist Alltag im Irak. Auch Alltag.
Ich meine, man kann ja so auch ein ganzes Volk ausrotten, wenn das auch nicht mehr weitergegeben wird. Und die Gene, die weitergegeben werden, sind ja durch diese Uranverseuchung auch geschädigt. Das ist ja auch das große Problem daran, ne? Das wird ja weitergegeben und nicht wie bei, ich glaube, das Beispiel, das Sie mal nannten, war Contergan geschädigt. Da werden ja gesunde Kinder zur Welt gebracht und mit dem Verseuchen mit Uranmunition ja nicht.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und es gibt also neutrale Wissenschaftler, würde ich mal sagen, oder kritische Wissenschaftler, die aber trotzdem neutral die Lage beurteilen, wie die leider inzwischen verstorbene Rosalie Bertell, die also der Bundesregierung geraten hat, dass Kalkar, die Wiederaufbereitungsanlage, nicht ans Netz geht, was dann auch so gemacht wurde. Solche Wissenschaftler sprechen ja davon, dass heute im Irak, beziehungsweise nicht heute, sondern in den nächsten 10 bis 12 Jahren, allein im Irak 5 bis 7 Millionen Menschen an Krebs erkranken und sterben werden. Und da hätten wir, das wäre ein neuer Genozid. Und wenn man da dann also von Kriegsverbrechen redet und von Massenvernichtungswaffe und unsere Regierungen wollen das nicht wahrhaben, denn ich verlange eigentlich, dass unsere Regierung den amerikanischen Freunden sagt, so geht das nicht, da machen wir nicht mit. So handelt man unter Freunden. Aber das wird nicht getan.
Es ist ja nicht nur die irakische Bevölkerung, die betroffen ist, auch die Soldaten, die im Einsatz waren. Amerikanische, britische Soldaten sind auch nach Hause gegangen und sind vermehrt krank geworden. Und zwar,
Ja.
die Zahlen sind ja wirklich spektakulär, wenn Sie die vielleicht kurz erläutern
Ja,
würden.
ich kann da nur Zahlen nennen aus dem ersten Golfkrieg, also 1991. Da waren etwa 700.000 Alliierte, in erster Linie amerikanische Soldaten, GIs, eingesetzt. Und es gab ja, glaube ich, nur 300 Tote. Das heißt, die sind alle eigentlich mehr oder weniger gesund, eigentlich gesund wieder nach Hause gekommen. Von diesen 700.000 sind heute 30.000 an verschiedenen Herzkrankheiten, Krebskrankheiten inzwischen gestorben. Und jetzt kommt eine Zahl und 325.000, 325.000 sind arbeitsunfähig krank. Das erfährt man nicht.
Wobei da ja auch so PTS mit einbezogen wird, oder? Also wenn man jetzt
Natürlich
der
wird das
Fairness
sein.
halber das auch
Man,
noch
man,
erwähnen
darum
möchte.
spricht man vom Golfkriegssyndrom. Aber ich bin ganz sicher, dass mindestens die Hälfte von diesem Golfkriegssyndrom Krankheiten sind, die durch Uranmunition basiert sind. Das gehört dazu. Natürlich sind die auch geschwächt. Die haben ja alle möglichen Spritzen gekriegt, damit sie eben widerstandsfähig sind. Aber diese Sachen unterstützen vielleicht den Krebs. Das weiß man ja alles gar nicht.
Nun, unser Gespräch würde wahrscheinlich jetzt von Zeit oder von Theo Sommer als alarmistisch gewertet werden. Wie würden Sie denn auf so eine Anschuldigung reagieren? Meinen Sie, das sei jetzt übertrieben?
Also ich kann ihm nur sagen, wenn er mal Chefredakteur einer solch großen Zeitung war und wenn er so vieles in der Welt gesehen hat und wenn er heute seine Studie liest und dann Wissenschaftler fragt und diese Wissenschaftler ihm heute sagen, dass die Studie alarmistisch naiv ist und unwissenschaftlich, dann müsste er mal drüber nachdenken, über das, was Journalisten wie wir gemacht haben und versucht haben, um eben gegen sowas anzukämpfen. Und ich finde, man muss schon den Mut haben und sollte auch sagen, wenn jemand ein Kriegsverbrechen begeht, dann muss man das beim Namen nennen. Und darum habe ich immer gesagt in den Diskussionen, wenn ich irgendwo meinen Film gezeigt habe, die Bürger müssen ihre Abgeordneten anschreiben und müssen ihnen klar und deutlich sagen, wenn Sie weiter Soldaten in irgendwelche Kriege schicken, wo Uranmunition zum Beispiel angewendet werden, wo Sie Sachen machen müssen, die sie krank machen, ja, und wo, wenn sie nach Hause kommen, die Frauen ihre Männer nicht mehr erkennen, weil die Sachen erlebt haben, über die sie jetzt nicht mehr reden dürfen, weil die geheim sind. Und zwar haben die Sachen gemacht, nicht selber, aber sie mussten Sachen ansehen und tun, die sie krank machen. Also unter einem Stresssyndrom leiden. Also dann muss man eben diesen Abgeordneten sagen, wenn ihr weiter unsere Soldaten in solche Kriege schickt, ja, dann seid ihr nicht mehr unsere Abgeordneten. Dann werden wir euch irgendwann zur Verantwortung ziehen, aber zumindest werden wir euch nicht mehr wählen.
Wobei das letzte Syrien-Mandat verlängert wurde, mit natürlich einer Mehrheit, auch Frau Merkel auf der letzten Sicherheitskonferenz auch davon gesprochen hat, dass man eben mehr Einsatz zeigen müsste, nicht nur finanziell mit diesem 2%-Ziel, sondern auch mehr Soldaten einfach in verschiedene Auslandseinsätze schicken. Der Weg geht ja eher in eine andere Richtung.
Ja, aber das ist ja nicht auf ihren Mist gewachsen. Das sagt sie doch nicht von sich aus, sondern das fordert Trump, der jetzige amerikanische Präsident, der fordert, dass wir 2% unseres
Wehretats. Weil Obama hat das auch gefordert. Das ist ja eine Forderung aus dem NATO-Gipfel in Wales.
Genau, weil die nicht mehr ihre eigenen, mit ihrem Geld nicht mehr uns schützen wollen, sondern wir sollen uns gefälligst daran beteiligen. Aber finanziell haben wir uns immer daran beteiligt und wir haben viel bezahlt. Selbst wenn wir nicht mitgemacht haben, wie 2003 oder im Libyenkrieg, ne, haben wir ja nicht mitgemacht.
Aber wir sollen ja jetzt noch mehr mitmachen.
Jetzt sollen wir noch mehr mitmachen.
Nicht nur finanziell, sondern auch mehr Einsatz zeigen.
Und da muss man sich doch fragen, das ist doch, wenn das gefordert wird, heute im 21. Jahrhundert, ich meine, wir bedienen uns der Sprache, wir sollten verhandeln und nicht bomben.
Aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, was gemacht wird.
Richtig. Richtig. Also muss man doch die Konsequenz ziehen. Da muss man doch merken, dass wir von den falschen Leuten regiert werden. Und da muss man was unternehmen. Und das Einzige, was der Bürger machen kann, er kann wählen gehen. Und da muss er eben dann mal richtig wählen und anders wählen. Mal was ausprobieren.
Mal was anderes wagen, vielleicht, eine Partei, die...
Jetzt keine Namen.
Nein, aber es, im Endeffekt, wenn man's jetzt, wenn ich jetzt mal so direkt sein darf, es gibt ja nur eine Partei, die noch, ich will sagen noch, konsequent gegen Kriegseinsätze ist, also in den Abstimmungen. Eine einzige. Ist doch bemerkenswert, oder?
Ja, vor allem, ich meine, wenn man überlegt, was, wie die Linke, wie die... Eben, die Linke ist ja eigentlich diese einzige Partei. Aber wie die Grünen, das wollte ich sagen, wie die Grünen unter Fischer gehandelt haben, allein im Kosovo-Krieg, wenn sie das heute den Grünen sagen, die ja wieder erwarten, unheimlich Aufschwung erleben, dann werden die rot, drehen sich um und wissen nicht, was sie sagen sollen. Weil das war eine schreckliche Entscheidung. Und auch die Grünen sagen ja, wir müssen eine sichtbare Außenpolitik machen. Und dazu gehört, dass wir in der NATO bleiben. Wenn also Grüne sagen, dass wir in der NATO bleiben sollen, in einer Kriegspartei, die also nicht davor zurückschreckt, die Russen immer weiter, die Osterweiterung immer weiter vorzutreiben. Ich meine, warum macht man das? Das macht man doch, weil man im Zweifelsfall voraus einen Gehorsam, vielleicht sogar einen Angriffskrieg macht. Ich meine, wir verteidigen Deutschland doch nicht am Hindukusch. Wir haben da nichts zu suchen. Und das muss in die Köpfe. Und nicht nur das Klima. Das Klima ist ein Problem. Finde ich gut, was die jungen Leute machen. Aber die jungen Leute wissen zum Beispiel nichts über Uranmunition und die Folgen, was viel schlimmer ist.
Sie haben keine goldene Kamera gewonnen, Sonderpreis wie Frau Greta Thunberg, die junge, junge Frau. Zu dem Thema, gut, da kann man fragen, was wird unterstützt, was wird nicht unterstützt? In Sachen Klima ist der Mainstream eigentlich, wir müssen mehr tun. Was so Kriege oder Einsätze, sagen wir mal, angeht, da ist sehr verhalten, die Öffentlichkeit. Vielleicht auch nicht so aufgeklärt. Ich weiß nicht, Sie beobachten das schon länger als ich. Vielleicht
also
haben Sie da was dazu zu sagen.
Denken Sie mal zurück an die 80er Jahre. Da war über Chile das Ozonloch so groß gewesen. Ne? Dann wurde entsprechend gehandelt und jetzt hat sich das Ozonloch wieder geschlossen. Das beweist, man kann was machen. Da muss der politische Wille aber da sein. Und der politische Wille nicht nur von den Regierenden, sondern auch von der Industrie. Und wenn wir das also, drum sage ich ja, wenn wir die zwingen würden, per Gesetz oder wie auch immer, ja, oder die selber einsichtig genug sind, dass wir eben Elektroautos bauen und dass die billiger werden müssen und dass wir alles tun müssen, damit das eben was unternimmt, dass sich das Klima ändert, dann fände ich das wunderbar. Das ist auch machbar. Das wird Ihnen jeder Physiker und Geologe und Meteorologe wird dem zustimmen. Aber die Folgen von radioaktiver Strahlung, egal woher es kommt, aus Tschernobyl, aus Fukushima, von den Wasserstoffbomben oder von den Uranbomben oder von der Uranmunition, das ist nicht rückgängig zu machen. Der genetische Code, wenn der sich verändert, in meinem Film sagt das eine Veteranin, eine Engländerin, die sagt, wenn die britische Regierung glaubt, dass alle, wenn alle 52.000 Soldaten von den Briten, die mal im Irak waren, tot sind, ja, dann wäre das Problem gelöst. Dann werden sie sich wundern, weil alle 52.000 haben wahrscheinlich geheiratet, haben Kinder gekriegt und die geben dann ihre Kontamination weiter an ihre Kinder und Kindeskinder. Das ist wie bei einer Epidemie. Das ist unaufhaltbar. Man kann den genetischen Code nicht flicken, eine Schnur drum machen und abbinden und dann passiert nichts mehr. Nein, das geht nicht. Das Klima kann man ändern, soll man auch, muss man. Aber man muss das andere auch ändern. Also ich finde, die wichtigste schlimme Wahrheit ist nicht das Klima. Das sind die Uranbomben und die Uranwaffen und alles, was eben mit strahlenden Waffen zu tun hätte. Und darum wird die auch nicht aufgegeben im Moment. Die werden die erst aufgeben, die Amerikaner, wenn sie eine noch furchtbarere Waffe, eine noch schrecklichere Waffe haben als das, was man jetzt verwendet. Dann wird sie sagen, ach, das braucht man nicht mehr zum alten Eisen. Aber wohin damit? Entlagern, wie denn? Wir haben jetzt schon 1,3 Millionen Tonnen abgereichertes Uran. Hochgiftig, radioaktiv. Wohin damit? Kriege? In die Luftbomben irgendwohin? Nein. Nein. Also wer dem zustimmt, der darf nicht in einer Regierung sitzen.
Man könnte Ihnen jetzt Anti-Amerikanismus vorwerfen, weil natürlich auch die Russen, ich glaube, die Briten und Franzosen haben auch
Ich habe von,
Uranwaffen.
ich, natürlich haben die auch Waffen. Die Waffe ist ja nicht nur von Deutschland entwickelt worden. Die ist in allen größeren Ländern, wo Militärs an irgendetwas arbeiten, fast parallel gleichzeitig entwickelt worden. In Russland genauso wie in den USA. In Frankreich genauso wie in Deutschland. Nur in Deutschland hat man die, als man in den frühen 80er Jahren überlegt hat, ob man die Bundeswehr mit Uranmunition ausrüstet, da war die Friedensbewegung Gott sei Dank so stark. Das hat man nicht gewagt. Gott sei Dank hat man das nicht gewagt. Und drum muss die Bevölkerung aufgeklärt werden, müssen solche Sachen, solche Filme, solche Interviews, eigentlich gehören die regelmäßig. Wie gestern Anne Will meinetwegen übers Klima. Aber es gehört auch mal eine Anne Will-Geschichte über Uranmunition und die Folgen.
Ich würde es mir sehr wünschen,
Ja.
natürlich. Ich wage es dennoch sehr zu bezweifeln, aber man darf optimistisch
Na,
bleiben.
ich, ja.
Ja, man darf. Eine letzte Frage noch. Bereuen Sie es eigentlich, dass Sie dieses Thema Uranmunition jemals angefasst haben?
Nein, nein, nein. Also ich muss sagen, es war auch vielleicht etwas anders geplant. Ich wollte ja einen Film ursprünglich machen über Whistleblower. Und Günther wäre einer dieser Whistleblower gewesen. Und wenn ich jetzt in 45 Minuten vielleicht drei wichtige Whistleblower genommen hätte, dann wäre das vielleicht alles nur halb-halb gewesen. Und darum habe ich der Redaktion, und das hat ja der WDR damals noch mitgemacht und der zuständige Redakteur, als ich argumentiert hatte, wir müssen einen ganzen Film über Uranmunition und die Folgen machen. Und dann wurde ja auch in der Story dieser Film gesendet, Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra. Wunderbar. Aber man muss den Mut haben, wie also Monitor auch schon früher, die haben ja über den Kosovo berichtet, ja, nicht nur der große Film Es begann mit einer Lüge, sondern auch immer wieder über Monitor. Und der damalige Chef, der das moderiert hat, der hat einmal gesagt, gerade wo es in einem nach einem 7 oder 8 Minuten Beitrag über Uranmunition und die Folgen, dass wahrscheinlich im Kosovo ganze Regionen verstrahlt sind. Da hat er recht. Es ist so. Also ich, wenn mich jemand fragt, sagen Sie mal, Sie wissen doch und das, da ist doch, kann ich da überhaupt noch in Urlaub hinfahren? Ich sage, es gibt sicher Regionen, wo Sie im Urlaub hinfahren, aber ich selber habe keine Lust mehr. Es gibt andere Länder, wo ich hinfahren kann.
Also Sie bereuen es nicht,
Nein.
auch wenn es natürlich einen gewissen, ja, Einbußen, also karrieretechnisch, zur Folge hatte.
Sie wären doch nicht zu mir gekommen, wenn ich das nicht angerissen hätte, das Thema. Also das ist ja auch eine Belohnung. Ne? Und ich meine, ich habe auch zwar in Deutschland keinen Verlag gefunden, aber ich habe einen Wiener Verlag gefunden, der mein neues Buch herausbringt, Todesstaub, Made in USA.
Auch interessant, dass es ein österreichischer Verlag ist, oder?
Ja,
Das ist
ja.
vielsagend.
Ja.
Über die Verlage, also, aber das wundert mich eigentlich. Es gibt ja doch durchaus Verlage in Deutschland, die auch kritisch sind.
Ja, die habe ich auch alle angeschrieben, habe aber von allen Absagen gekriegt.
Also nicht
Das
so
ist
kritisch.
eigenartig, ne?
Das ist eigenartig, ja. Nun, vielen lieben Dank, Herr Wagner, für dieses aufschlussreiche Gespräch und auch Ihre Arbeit. Ich würde unten den Film verlinken, für die, die sich die 90 Minuten Zeit nehmen möchten, sich das anzuschauen. Und für alle, die noch etwas weiter in die Thematik eintauchen möchten, empfehle ich natürlich Ihr Buch Todesstaub, Made in USA. Das ist auch jetzt gerade erst rausgekommen, ne? Das
Ja,
ist
ja.
aktuell. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Arbeit und danke für Ihre Zeit für dieses Gespräch.
Danke, Ihnen auch.